NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. Februar 1837. Der Todestag des russischen Dichters Alexander Puschkin.
Solange wir nach Freiheit zehren und noch ein Herz für Ehre schlägt, wollen wir dem Vaterland verehren, was schöne Seelen hoch erhebt. Denn glaub mir, Freund, die Zeit rückt näher, der freudenvolle Glücksstern steigt und Russland wird sich bald erwehren, bis jemand unseren Namen schreibt aufs Bruchgestein der Zarenära.
Alexander Puschkin war mit 19 Jahren bereits ein ausgereifter Dichter. Genauso wie es sein väterlicher Freund Wassili Andrejewitsch Schukowski vorausgesehen hatte. Denn er schrieb 3 Jahre zuvor in einem Brief:
Ich habe eine angenehme Bekanntschaft gemacht mit unserem jungen Wundertäter Puschkin. Er ist die Hoffnung unseres Schrifttums. Wir müssen uns alle zusammentun und mithelfen beim Wachsen dieses künftigen Giganten, der über uns alle hinauswachsen wird. Seine Seele braucht Nahrung. Jetzt tappt er noch um fremde Ideen und Bilder herum. Aber wenn er erst einmal genügend eigene haben wird, dann wirst du sehen, was aus ihm wird.
Und was wurde aus ihm? Alexander Puschkin ist der russische Dichter schlechthin. Das Genie, an dem bis heute niemand vorbeikommt. Einer, der seine Inspiration aus allem gezogen hat. Aus der Liebe, dem Schmerz, der Verfolgung. Seine Gedichte nähren sich von der Lebenslust ebenso wie vom Überdruss. Und Puschkin ist es gewesen, der den Russen die Literatursprache schenkte.
Die Bedeutung Puschkins für die Russen ist ganz gewaltig. Und zwar für alle Russen.
Meint der Göttinger Puschkin-Biograf Professor Reinhard Lauer.
Es gab nur eine ganz kurze Zeit, in der Puschkin abgewertet wurde. Und zwar nach der Revolution. Da gab es also diesen Klassenkampfstandpunkt. Und Puschkin wurde als Adelsdichter eine Zeit lang angegriffen, aber schon 1937 ist das alles vergessen und Puschkin wird als ganz großer Dichter, auch Volksdichter sozusagen, dargestellt. Also für die Russen ist Puschkin ein ganz ungeheuerlicher Wertbegriff.
Seine Werke, Weltliteratur. Eugen Onegin, Boris Godunow, dazu die Märchen, Erzählungen, Dramen, Romane und Gedichte.
Im stillen Garten hat, im Lenz, in dunkler Nacht, die Nachtigall ihr Lied der Rose dargebracht. Jedoch die Rose hört nicht die verliebten Lieder, sie fühlt sie nicht und schwankt und neigt sich träumend nieder.
Seine Geburtsstadt ist Moskau im Jahr 1799. Die Familie väterlicherseits, russischer Adel. Die Familie mütterlicherseits hingegen, sehr exotisch. Sie stammt von dem Afrikaner Ibrahim Hannibal ab, der Zar Peter dem Großen als Hofmohr diente. Puschkins Familie ist arm, aber sie gehört zur Crème der Gesellschaft. Man unterhält sich auf Französisch, wie es im Adel üblich ist. Russisch reden nur die Alten und das Personal. Der junge Puschkin ist schwierig und weckt im Herzen seiner Eltern keine tiefen Gefühle.
Ich war mutwillig, träge und hitzig, aber empfindlich und ehrsüchtig. Und mit Zärtlichkeit konnte man alles von mir haben. Leider mischte sich jeder in meine Erziehung ein, aber niemand verstand es, mich zu packen.
Mit 12 Jahren kommt der Eigenbrötler auf eine Schule nach St. Petersburg. Ein Glücksfall für beide Seiten.
Das Lyzeum von Zarskoje Selo ist von ganz außerordentlicher Bedeutung für die Generation Puschkins. Es sah vor die Ausbildung von höheren Staatsbeamten. Die Grundlage der breiten Bildung, die Puschkin und seine Freunde hatten, die ist dort gelegt worden.
In Zarskoje Selo findet Puschkin seinen ersten guten Freund, Iwan, der ihn verehrt.
Wir bemerkten alle, dass Puschkin uns voraus war, dass er schon eine Menge gelesen hatte, wovon wir keine Ahnung hatten, und dass er alles, was er las, auch behielt. Oft wunderten wir uns über den plötzlichen Wechsel seiner Stimmungen. In ihm war eine Mischung von draufgängerischer Kühnheit und gehemmter Zurückhaltung. Und beides immer gerade da, wo es nicht hinpasste. Das Wichtigste, was ihm fehlte, war das, was man Takt nennt.
Puschkin war nicht von ansehnlichem Ansehen, wenn ich mal so sagen darf. Er war ziemlich klein gewachsen und hatte negroide Züge. Also eine seiner Freundinnen sagt, er sei eine Mischung von einem Affen und einem Tiger. Aber ich glaube, Minderwertigkeitskomplexe hatte er dennoch nicht. Er war von einer solchen Anwesenheit des Geistes und einer solchen Schlagfertigkeit und Überlegenheit im Gespräch, dass er Minderwertigkeitsgefühle nicht kannte. Außerdem ist ihm sehr, sehr früh klar geworden, dass er der beste Dichter Russlands ist.
Nein, ganz vergehe ich nicht. Mag auch zu Staube werden, was der Verwesung raub, der Leib, den man begräbt. Im Liede lebt mein Geist, solange noch auf Erden auch nur ein einziger Dichter lebt.
Nach Abschluss der Schule bekommt Puschkin eine Stelle im Außenministerium und erlebt kurz darauf seinen Durchbruch als Dichter. Mit dem Versepos Ruslan und Ludmilla, das auf eine alte russische Fabel zurückgeht, sprengt er alle Genres. Es ist Märchen- und Heldenepos zugleich, plaudernd und ironisch erzählt, voller Gefühl und Erotik.
So etwas hatte es in der ganzen russischen Literatur bis dahin nicht gegeben. Und sein Publikum waren also nicht zuletzt junge Damen, die das Werk lasen und verbreiteten, aber auch ältere Dichter, die waren außerordentlich begeistert von diesem Werk. Von dem Zeitpunkt an ist Puschkin der eigentliche Führer der neuen Strömung in der russischen Literatur, der Romantik.
Puschkin stürzt sich in das Leben, zieht nächtelang durch Kneipen und Bordelle, platzt unangemeldet in die Soireen des Adels hinein, schockiert und amüsiert die feine Gesellschaft zugleich. Unermüdlich gießt Puschkin seine Erlebnisse in Verse. Unerschöpfliche Quelle der Inspiration, die Liebe.
Mir brennt im Blute das Verlangen, du machtest meiner Seele Pein. Umfange mich, ach, dein Umfangen ist süßer mir als Öl und Wein. Lass über mich dein Haupt sich neigen und lass mich ruhen in deinem Schweigen, bis still der heitere Tag verrinnt und bis die dunkle Nacht beginnt.
Das Verhältnis zu Frauen ist bei Puschkin nach der Poesie das Entscheidende. Es ist unglaublich, in welch großer Zahl er sich Frauen angesehen und sie verliebt hat, und zwar aus allen Gesellschaftskreisen. Er liebt hochgestellte Damen, Adelige, er liebt Zigeunerinnen und auch Prostituierte durchaus, junge Schauspielschülerinnen hat er und natürlich auch nicht zuletzt seine leibeigenen Bäuerinnen. Er braucht einfach diese seelische Erregung, verliebt zu sein, um dichten zu können.
Und nun? Ach, Tränen, Leiden, Verleumdung und Verrat, all das brach fürchterlich und jäh auf mich herein. Was bin und wo bin ich? Dem Wanderer gleich, den grell im Sturm ein Blitz bedreute, leb ich in Wüsten nun, in Finsternis. Und heut fühl ich, dass mich neu ein Wunsch gefangen nahm. Heut will ich Ruhm, damit dir immerdar mein Name an deine Ohren schlägt, dass du zu jeder Stunde von mir umgeben bist, dass wie mit einem Munde dir alles, alles, nichts als meinen Namen schreit.
Der Ruhm wird Puschkin nicht mehr verlassen, doch auch das Leid verfolgt ihn. Denn wann immer er Worte wie Freiheit und Gerechtigkeit benutzt, ist die Zensur zur Stelle.
Und lernt, o Zaren, weder Strafe noch Auszeichnung, weder Gefängnisse noch Altäre sind für euch wahrer Schutz. Beugt euch unter den hoffnungsvollen Schutz des Gesetzes, und als ewige Wache des Thrones werden der Völker Freiheit und Frieden stehen.
Zar Alexander I. hat mit solchen Versen keine Geduld. Puschkin wird in den Süden strafversetzt, später auch verbannt. Viele Jahre hält man ihn von den Zentren der Macht Moskau und St. Petersburg fern. Puschkin-Biograf Reinhard Lauer?
Aber bei Puschkin ist es immer so. Alle diese seltsamen Veränderungen in seinem Leben führen immer dazu, dass er völlig neue Erfahrungen macht. Und sie wirken sich eigentlich für sein Dichtertum sehr, sehr positiv aus.
1824 vollendet er in der Verbannung sein wichtiges Werk über den russischen Zaren Boris Godunow.
Als die Tragödie fertig war, habe ich sie für mich allein laut gelesen. Ich habe in die Hände geklatscht und ausgerufen: Bravo, Puschkin! Bravo, verdammter Kerl!
Aber er ahnt, dass die Zensur auch diesmal nicht einverstanden sein wird.
Denn obwohl in gesinnungstreuem Geist geschrieben, konnte ich meine Ohren nicht völlig unter der Kappe der Unschuld verbergen. Sie schauen doch heraus.
Und richtig. Die Tragödie kann erst ein paar Jahre später gedruckt werden. Als Alexander der Erste stirbt und es am 14. Dezember 1825 zum sogenannten Dekabristenaufstand kommt, bei dem adlige Offiziere sich gegen die autokratische Zarenherrschaft stellen, ist Puschkin nicht dabei. Er wird nie einer oppositionellen Geheimgesellschaft beitreten, obwohl er es sich immer wünscht. Aber seine Freunde wollen ihn und sich vor seinem unbeherrschten Temperament schützen. Puschkin, so sagen sie, soll einfach nur dichten. Und genau das macht er. 1830 vollendet er gleich mehrere Meisterwerke, darunter das Versepos Eugen Onegin, das von Tschaikowski und Prokofjew vertont wird. Die Geschichte vom gelangweilten Städter Onegin, der die Liebe Tatjanas zurückweist, einen ehrbaren Mann im Duell tötet und erst Jahre zu spät bemerkt, dass er doch Tatjana liebt, lässt die Menschen bis heute nicht los. 1831 heiratet Puschkin Natalia Nikolajewna Goncharowa, eine überaus schöne Frau, mit der er 4 Kinder hat. Das jüngste, Natalia, wird zur Ahnherrin des deutschen Zweiges von Puschkin nachfahren. So kann die Wiesbadener Ärztin Clotilde von Rintelen heute von sich sagen:
Ich bin die Ururenkelin von Puschkin.
2 Weltkriege haben der Familie alle Erbstücke aus Puschkins Ära geraubt, bis auf die Büste von Natalia.
Diese Büste von ihr, das ist jetzt eine Kopie. Das Original habe ich in Moskau ans Puschkin-Museum verschenkt. Unter der Auflage, ich hätte gerne mehrere Kopien, habe ich dann auch bekommen. Ist eine sehr stolze, schöne Frau mit wunderschönen Schultern und einem sehr schönen Dekolleté. Und diese kleine Büste stand in unserem Wohnzimmer im Bücherregal.
Clotilde von Rintelen ist Vorsitzende der Deutschen Puschkin-Gesellschaft, die demnächst ihr 25-jähriges Bestehen feiern kann. Sie sieht ihre Aufgabe nicht nur darin, Lesungen, Ausstellungen und Übersetzungen zu fördern, sondern sie will auch an den wahren, unbequemen Puschkin erinnern.
Das heißt immer Puschkin unser Alles. Was ist alles? Es ist ein Symbol für Aufrichtigkeit, für jemanden, der nie sein Mäntelchen nach dem Wind hängen würde. 2007 war ja Gorbatschow auch hier. Und dann haben wir uns zusammengesetzt. Und dann sagte er so vor sich hin: Puschkin, Guligan. Also Puschkin war ein Rebell. Und das wäre heute noch genauso. Also er würde sich sehr schnell überall unbeliebt machen.
Alexander Puschkin ist auch nach seiner Heirat kein gesetzter Mann. Er hadert mit der Politik des Zaren, mit der Zensur, er hat Geldsorgen und streitet sich mit Kritikern. Es ist leicht, ihn zu provozieren. Ein Gerücht über die Untreue seiner Ehefrau quittiert Puschkin mit einer Duellforderung. Es ist nicht das erste, das er bestreitet, aber das letzte. Alexander Puschkin stirbt mit 37 Jahren, 2 Tage nach dem Duell, am 10. Februar 1837, heute vor 175 Jahren.
So hört, besiegt von später Kälte, wie stürmisch klingt des Winters Pfiff und zittert an dem Zweig verzweifelt das letzte Blatt, das übrig ist.
Im Zeitzeichen erinnerte Maren Gottschalk an Alexander Puschkin, der heute vor 175 Jahren gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.